Ich lese Epheser 4, 29 bis 32. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir hören die Predigt.
Herzhygiene, das ist das Thema. Und der Satz, der heute über dem Gottesdienst oder über der Predigt steht, der Satz, der dich vielleicht mit nach Hause begleiten kann, ist: Es gibt eine Müllabfuhr, stell die Tonne raus. Es gibt eine Müllabfuhr, stell die Tonne raus. Man sitzt zusammen im Freundeskreis oder mit der Familie. Und dann fängt einer an und ja, beschwert sich vielleicht über Zustände, über ein Erlebnis oder vielleicht auch über einen Menschen. Und nach stimmen die anderen ein. Und dann entsteht so eine Abwärtsspirale. Ja, man kann ja unheimlich leicht schlecht reden. Das fällt so leicht. Und plötzlich ist der Abend um und es bleibt so ein fades Gefühl zurück. Wer hat das schon mal erlebt? Und es bleibt ein fades Gefühl zurück, weil man eigentlich weiß, ganz tief in sich drin, dieses ganze Gerede hat überhaupt keine positive Auswirkung. Herzhygiene. Und das ist ja die Frage, was hat das mit Kirche zu tun? Kann das was mit Kirche zu tun haben? Kann Kirchengemeinde einen positiven Einfluss haben auf unsere Herzenshygiene? Ist Kirche damit ein Hoffnungsträger oder eben ein Auslaufmodell? Und ich fand unseren Bibeltext total spannend beim Reinschauen. Auch deshalb, weil mitten in die Vorbereitung meine Frau und ich einen richtig blöden Streit hatten. Und dann wird einem wieder bewusst, dass ja der Prediger immer der erste Hörer seiner Predigt ist. Ich möchte aber, bevor wir uns unseren Text anschauen, gerne nochmal ganz an den Anfang von dem Epheserbrief gehen. Wir beschäftigen uns ja mit dem Epheserbrief, Kapitel 4 in dieser Gottesdienstreihe. Und mir ist es wichtig, dass wir nochmal ganz an den Anfang gehen und schauen, was Paulus uns da mitgibt. Kapitel 1, Vers 13. In Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Bitte Edith Oerter einmal diese Überschrift zu übernehmen, Wahrheit des Evangeliums. Und ich bitte euch mal zu überlegen, was ist für euch die Wahrheit des Evangeliums? Welche Aspekte stecken da drin? Wahrheit des Evangeliums oder überhaupt Evangelium. Was steckt da drin für euch? Einfach dann, wenn ihr ein Wort habt, reinrufen und die Edith Oerter wird das dann aufnehmen. Bitte?
Zugang zu Gott.
Leben. Entschuldigung, Leben. Gottes Liebe, genau, Gottes Liebe zu der Welt. Christus in mir. Das Wort. Ja, ja, genau. Christus in mir. Ja, Gottes Wort. Verheißung. Erlöst. Erlösung. Ja. Vertrauen. Verheißung, Erlösung, Vertrauen. Mach einfach Ewigkeit. Sonst schreibst du eine Ewigkeit. Bitte? Heil? Heil. Heiligung. Orientierung. Und da hinten war noch was? Vergebung. Orientierung. Ich bin ganz froh, dass du schreibst. Vergebung. Es ist für beide gut. Ihr könnt's lesen und ich bin entspannter. Vergebung, gibt's noch mehr? Hoffnung. Liebe steht schon. Licht. Gnade. Wir müssen aufhören. Eine Lücke haben wir noch. Glaube als Geschenk. Dankeschön. Ihr habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört. Die Wahrheit über dein Leben hören. Wenn du hier hinschaust, welches dieser Worte bringt in dir was zum Klingen? Wo du merkst, da wird ein Punkt berührt, wo ich verletzt bin, wo ich nicht heil bin, vielleicht auch ein Punkt, wo ich mich ärgere, ein Punkt, wo ich tiefe Freude empfinde. Gibt es ein Wort, das hier vorne steht, was in dir etwas zum Klingen bringt? Hast du ein Wort? Dieses Wort hören. Diese Wahrheit über dein Leben hören. Hineinlassen in dein Leben. Und dann sagt Paulus, ihr habt dieses Evangelium gehört und dann seid ihr gläubig geworden. Gläubig kann man ja auch übersetzen mit Vertrauen. Dann habt ihr diesem Wort, diesem Evangelium vertraut. Darauf vertraut. Und dann wird dieses Wort, diese Wahrheit, die Jesus dir zusagt über dein Leben, vielleicht, also wir alle tragen so Lebenslügen in uns. Ja, vielleicht diese Lebenslüge, ich bin nichts wert oder ich kann ja doch nichts oder welche Lebenslüge auch immer. Und was Gottes Geist tun will, das steht ja hier, er möchte, dass du seine Wahrheit hörst. Du bist wertvoll. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dir vergeben, egal was passiert ist. Und ich möchte, dass diese Wahrheit wie ein Siegel über dein Leben kommt. Ich möchte, dass meine Wahrheit dein Leben ganz neu versiegelt. Und das, ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Wenn wir den nicht gehen, wenn wir der Wahrheit des Evangeliums keinen Glauben schenken, ihr nicht vertrauen und uns nicht mit ihr versiegeln lassen, dann wird alles Weitere nur Krampf. Oder weil wir Verletzte sind, werden wir immer weiter andere verletzen. Siegel des Heiligen Geistes. Ich glaube, es gibt, wahrscheinlich gibt es mehr, aber ich habe mal so drei große Gruppen, uns Menschen in drei große Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe habe ich genannt, die Harten. Ja, Evangelium für die Harten. Das sind die, ja, die gehen ihren Weg, die fassen ein Ziel ins Auge und dann gehen die darauf zu und die setzen unheimlich was um. Ja, man hat den Eindruck, die kriegen alles geregelt. Die Harten? Wie könnte das Evangelium für die Harten klingen? Wir alle brauchen Gnade. Wir alle leben von der Gnade, egal wie erfolgreich wir glauben, dass wir sind. Und dann kann das Evangelium die Harten weicher machen, barmherziger machen. Eine zweite Gruppe, klar, wer jetzt kommt, die Weichen. Die Weichen, die so schnell nachgeben, aus welchen Gründen auch immer, die sagen, ja, mach du mal, jeder soll so nach seiner Fasson selig werden. Und wo man den Eindruck hat, man kriegt sogar kein Packende. Ja, wofür stehen die eigentlich und was ist so deren Haltung, die Weichen? Was könnte das Evangelium für die Weichen sein? Wir können es mal einblenden. Es gibt Mut, es gibt Kraft. Und es gibt auch Klarheit. Das Evangelium für die Weichen, es gibt Mut, es gibt Kraft und es gibt Klarheit durch Gottes Geist. Und dann erlangen die Weichen vielleicht durch das Evangelium eine stärkere Resilienz. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, in der Entwicklungspsychologie im Moment ganz modern. Da geht es um die Widerstandsfähigkeit, um die Standfestigkeit. Gerade auch in Stürmen. Resilienz. Ja. Evangelium für eine dritte Gruppe, die Zerbrochenen. Und das sind nicht unbedingt immer nur die, die augenscheinlich am Boden liegen. Manchmal ist auch in uns drin was zerbrochen und wir tragen das lange mit uns rum und haben das übertüncht und das würde nie einer vermuten, dass wir auch Bereiche in unserem Leben haben, die zerbrochen sind. Was ist das Evangelium für die Zerbrochenen? Es gibt Hoffnung, es gibt Heil, es gibt Wert und es gibt Sinn. Haben wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ja, das auch Menschen daran zerbrechen, dass sie malocht haben die ganze Zeit und Besitz angehäuft haben und erfolgreich waren und plötzlich fragen sie sich, wofür das alles? Da ist so eine Seifenblase zerbrochen, zerplatzt. Und jetzt stehen sie da. Und diesen Menschen mit dem Evangelium zuzusagen, es gibt Sinn für dein Leben. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Dein Leben muss nicht sinnlos enden. Und das Evangelium bewirkt dann einen Aufbau eben dieser Menschen. Und dabei ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir, sobald wir uns in den Glaubensbereich hineinbewegen, bewegen wir uns in ein Spannungsfeld hinein. Glaube ist immer ein Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld mutet Gott uns zu. Alles kommt von Jesus Christus. Das ist ja das Evangelium, dass er alles für uns getan hat, dass der Heilige Geist uns alles schenken will. Das ist so, als wenn wir sagen, also wir gehen jetzt durch ein unendliches Lager. Seid ihr schon mal durch so ein Hochregallager gelaufen, wo man den Eindruck hat, die Decke, die sehe ich gar nicht? Ja, also so ein riesiges Lager ist vorhanden, oder für die Handwerker unter uns. Es gibt eine Werkstatt, die ist so top ausgestattet. Du wirst es nicht erleben, dass irgendein Werkzeug fehlt. Besonders für mich als Hobbyschrauber, mir fehlt ständig irgendein Werkzeug. Meistens dann, wenn man irgendwie verquer unterm Auto liegt. Alles ist vorhanden. Aber das Evangelium wird uns nicht übergestülpt. Das ist das Spannungsfeld. Gott geht nämlich volles Risiko. Er verbindet sein Evangelium mit deiner Freiheit. Er verbindet sein Evangelium mit deinem freien Willen, mit deiner Entscheidung. Und er nimmt dich total ernst in diesem Bereich. Ich kann dem Evangelium nichts, auch nicht das kleinste bisschen hinzutun. Aber die Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem Evangelium der Gnade? All diesen Worten, diesem Wort, das in dir zum Klingen, etwas in dir zum Klingen gebracht hat, wie viel Raum gibst du diesem Wort? Das, was Gott dir schenken will, ist da. Aber er schüttet es nicht einfach über dich drüber. Ja, wenn wir eins von diesen zweien wegschneiden würden, wenn wir sagen würden, es geht gar nicht um unsere Entscheidung, es geht nur um das Evangelium, dann wären wir in dem Bereich der Allversöhnung, dann wäre ja alles egal, wir alle kommen als kleine Engel in den Himmel. Aber das sagt die Bibel nicht. Wenn wir aber das Evangelium wegschneiden und sagen, es kommt nur auf unsere Entscheidung an, ich habe mich für Gott entschieden, dann landen wir ganz schnell in der Gesetzlichkeit, im Krampf. Wir können diese Spannung nicht auflösen. Aber die Betonung liegt immer auf dem Evangelium. Wie viel Raum gebe ich dem Evangelium, gebe ich diesem Wort, was in mir geklungen hat, in mir, in meinem Herzen, in meinem Kopf und in meinem Leben? So, das waren die Vorbemerkungen. Jetzt geht's los. Vers 29. Also ich finde den Text, der ist der Wahnsinn, der Text. Ich habe mal eine wörtliche Übersetzung mitgebracht. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Wisst ihr, was da steht? Wörtlich steht da, der Geruch nach faulem Fisch. Also man merkt, da geht es schon darum, dass etwas verwest, ja? Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Und dann wird uns ganz schnell klar, wovon das Herz voll ist. Davon geht der Mund über. Was ist in meinem Herzen? Wenn der Geruch von nach stinkendem, verfaultem Fisch aus meinem Mund kommt, was ist dann in meinem Herzen? Herzhygiene. Und dann kommt der zweite Teil, sondern nur eins, das gut ist zum notwendigen Aufbau, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Das ist doch der Hammer. Es ist jetzt ganz wörtlich übersetzt, sondern nur ein Wort, das gut ist zum notwendigen Aufbau, damit es dem Hörenden das Evangelium zuspricht. Stell dir vor, gleich nach dem Gottesdienst. Da kommt einer und will sich bei dir beschweren über einen anderen. Was ist dann ein Wort des Evangeliums? Das diesen Menschen aufbaut. Und vielleicht auch, Aufbau bedeutet ja manchmal, falsche Denkmuster zu zerstören. Da kommt einer zu dir gleich, der hat Angst vor der Woche, weil irgendeine große Sache ansteht, ein schwieriges Gespräch, eine OP oder was auch immer. Und du sagst ihm zum Aufbau das Evangelium. Du bist nicht allein. Jesus geht mit dir und ich werde im Gebet hinter dir stehen. Oder vielleicht fällt dir gerade im Moment ein, dass zwischen dir und einem anderen Glaubensbruder oder auch vielleicht in deinem sonstigen Umfeld Dinge noch nicht geklärt sind. Was ist dann ein Wort des Evangeliums? Und wisst ihr, wenn wir das leben, wenn wir dem Evangelium so Raum geben, dass es aus uns herauskommt, und begreift ihr, warum ich diese lange Vorbemerkung machen musste? Es geht nicht, dass wir aus uns etwas herauszwängen. Es geht nur darum, dass wir dem Evangelium in uns Raum geben, diesen Dingen, die in dir gerade geklungen haben, und dass das dann mehr und mehr unser Herz erfüllt und dann kommt das aus uns heraus. Und jetzt stell dir vor, eine Kirche, wo die Gemeinschaft davon geprägt ist, was wird diese Kirche sein? Hoffnungsträger oder Auslaufmodell? Das Evangelium ist uns geschenkt. Und wir dürfen uns entscheiden, dieses Evangelium dem anderen zu sagen. Auch da nimmt Gott uns mit hinein. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ganz viele Übersetzungen übersetzen, beleidigt nicht den Heiligen Geist. Und das hört sich dann so an, als hätte der Heilige Geist so ein Ego-Problem. Ja, und wenn wir dann irgendwas gegen ihn sagen, dann setzt er sich schmollend in die Ecke. Jetzt bin ich beleidigt. Deswegen ist die Übersetzung betrübt, finde ich, viel griffiger. Ja, der Heilige Geist zeigt dir voller Freude dieses riesige Lager. Und er geht mit dir da durch und sagt, guck mal, das gibt es und das gibt es und so viel gibt es davon. Und dann geht er mit dir noch, dahinter liegt die Werkstatt, ja, und zeigt dir, guck mal, was wir alles haben. Und das steht dir alles zur Verfügung. Ja, diese geniale Ausstattung des Evangeliums, das hat Jesus Christus, das hat er erwirkt, das hat er bezahlt und du darfst es benutzen. Du darfst es gebrauchen in deinem Leben. Und dann gehe ich mit ihm da durch und dann merkt er irgendwann, ich höre ihm gar nicht richtig zu. Und dann sage ich, ja, ist gut, brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich komme schon klar. Ich komme schon klar. Und dann, glaube ich, dann wird der Heilige Geist traurig. Aber nicht beleidigt, sondern er trauert. Worum trauert er? Er trauert um mein Herz. Deshalb ist er traurig. Er trauert um mein Herz, weil er weiß, was mir entgeht und weil er weiß, wie viel Potenzial ein Herz voller Evangelium, ein Herz voller Gnade hat und welche Auswirkung, welchen Output solch ein Herz auf sein Umfeld hat. Und deshalb wird er traurig, weil er die Auswirkungen eines zugemüllten und eines leeren Herzens jeden Tag neu miterlebt. Aber er zwingt nicht. Gottes Geist zwingt nicht. Im Gegenteil, je länger wir ihn ignorieren, je leiser wird seine Stimme. Und das Evangelium, was in uns hineingegossen ist, manchmal habe ich den Eindruck, das verfault. dann wird aus diesem Wunderbaren sowas Abgestandenes. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld, auch Auswirkungen in Kirchengemeinde. Und dann wird es vielleicht doch eher ein Auslaufmodell. Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt wird die Umkehr, also dass wir dem Evangelium glauben, dass wir dem Evangelium Vertrauen schenken, die wird jetzt konkret. Ganz konkret führt Paulus das aus. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Übrigens das Wort samt aller Bosheit ist so die Zusammenfassung. Griechisch steht dort Kakos. Braucht man nicht übersetzen, glaube ich. Diese ganze, die da in uns ist. Und dann sagt er, sie sei von euch weggetan. Sei von euch weggetan. Dann können wir ja fragen, ja, aber Paulus, wie werden wir das denn los? Wie werden wir das denn los? Wir haben in der Gottesdienstreihe Ehrenmann darüber nachgedacht, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass es wichtig ist, dass wir uns unsere Gefühle eingestehen. Und damals hatte ich so Kärtchen gemacht und es sind diese vier Grundgefühle in uns, ja? Angst, Wut, Trauer, Freude. Die Freude, die darf ja unser Herz füllen, bis es überläuft, das ist gar keine Frage. Nehmen wir nur mal die ersten drei. Angst, Wut, Trauer. Ich glaube, dass die meisten Dinge, die Paulus da aufgezählt hat, haben mit diesen drei Grundgefühlen zu tun. Und was uns Gottes Geist anbietet, dass er sagt, reflektier doch mal diese Gefühle vor mir. Einmal in der Woche, an deinem Wochenende oder an deinem Wochenstart, dass du dich hinsetzt, sagst, was hat mich eigentlich wütend gemacht? Was hat mir Angst gemacht? Was hat mich traurig gemacht? Und natürlich auch, worüber habe ich mich gefreut? Aber dass wir uns unsere Gefühle eingestehen, das ist doch mal das Erste, was wichtig ist. Manchmal sind wir so entkoppelt oder wir fühlen das und das bricht dann auf einmal aus uns heraus und wir wissen gar nicht genau, warum. Manchmal haben die Leute, die es dann trifft, gar nichts damit zu tun. Habt ihr die vier Worte? Angst, Trauer, Wut, Freude. Nochmal? Angst, Trauer, Wut, Freude. Wenn ihr die vier Worte mitnehmt und wenn wir dann begreifen, es gibt eine Müllabfuhr. In jedem von uns steckt etwas von diesem Müll. Oder von diesen Gefühlen, sagen wir es mal erst neutral, die dann zum Teil Müll in uns produzieren. Aber es gibt eine Müllabfuhr. Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha, das war die Müllhalde von Jerusalem. Er starb für all diesen Müll. Es gibt eine Müllabfuhr. Das heißt, wenn ich mir diese Gefühle vergegenwärtige und sie dann zum Kreuz bringe, dann stelle ich die Tonne raus. Das ist also das, worum ich uns bitte heute. Dass wir uns eingestehen, was ist hier drin? Je länger wir uns das nicht eingestehen, je mehr fängt das an zu stinken. Dass wir uns das eingestehen, was ist da an Angst? An Trauer, an Wut. Und dass wir das dann zum Kreuz bringen. Es gibt eine Müllabfuhr. Stell die Tonne raus. Herzhygiene. Wir aus uns werden diesen Mist nicht los. Paulus sagt, das sei von euch fortgetan. Wie? So. Aber Gott zwingt nicht. Er entsorgt diesen Müll nur mit unserem Einverständnis. Die Müllabfuhr fährt auch oft schon mal bei uns zu Hause am Haus vorbei, weil wir vergessen haben, die Tonne rauszustellen. Kennt ihr auch. Aber es gibt die Müllabfuhr. Stell die Tonne raus. Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid steht da. Wisst ihr, wie man das Wort auch übersetzen kann? Werdet. Werdet aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist die natürliche Folge davon, wenn ich mir meiner Gefühle, meines Mülls bewusst bin und dann die Müllabfuhr in Anspruch nehme, den Müll rausstelle, dann wird mein Leben davon gereinigt. Herzhygiene. Ich kann doch nur weitergeben, was ich selber habe. Herzhygiene. Angst, Trauer, Wut. Es gibt eine Müllabfuhr. Stell die Tonne raus. Amen.